Morgen, liebe Geschwister, wir können uns als Gemeinde ja glücklich preisen, dass wir immer so fantastische Musikbegleitung haben. Ich glaube, das hat auch einen Applaus verdient. Da geht noch was. Die größten Stars haben ja ihre Karriere im Gottesdienst begonnen. Ich denke da nur an Tina Turner. Ja. Und dann ist da auch noch Whitney Houston. Da geht noch was. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wir sind in der Passionszeit, heute, zweiter Fastensonntag, du hattest es schon gesagt, Reminiscere. Und da geht es an diesem Sonntag nach Perikopenordnung, soll in der Predigt das Verhältnis zwischen Gott und Mensch untersucht werden. Und dabei soll ich besonders darauf hinweisen, dass es notwendig ist, sich Gott zuzuwenden und sich aus der Macht der Finsternis zu befreien. Und der Predigttext, der das leisten soll, der steht im Markus-Evangelium. Markus hat ja das kürzeste Evangelium verfasst. Es erzählt die Geschichte des Wirkens Jesu als Erwachsener. Ungefähr ein Jahr muss der Zeitraum sein. Am Anfang Jesu Tätigkeit steht die Taufe. Und da wird Jesus überhaupt erst in die Lage gesetzt, wird Gottes Sohnschaft übertragen und die gibt ihm die Befähigung für sein Wirken. Hiervon ausgehend wird ausführlich geschildert, wie Jesus auf seine Mitmenschen wirkt. Jesus ruft nämlich ganz unterschiedliche Reaktionen hervor. Staunen auf der einen Seite, Ehrfurcht, Bestürzung, Unverständnis bis hin zu Feindschaft und Hass. Zentrum der Botschaft des Markus ist der unschuldige Tod Jesu am Kreuz und darauf ist auch sein ganzes Evangelium ausgerichtet. Aus diesem Grund hat man dieses Evangelium auch schon einmal Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung genannt. Kapitel 11, 12 und 13 gehören in der evangelischen Kirche schon zur Passionsgeschichte und diese Kapitel beschreiben das letzte Auftreten Jesu in Jerusalem. Das kennen wir alle, der provokative Einzug Jesu in die Stadt Jerusalem mit Massendemo, Palmwedel, Hosianna, Jesus der Davidssohn, er wird als König proklamiert. Das ist ein Skandal ohnegleichen, da interessieren sich auch die Römer dafür. Und dann kommt es zur sogenannten Tempelreinigung. Da eskaliert dann der Streit zwischen Jesus und den jüdischen Autoritäten. Und da kommt es dann zum ersten Todesbeschluss und zum offenen Konflikt. Abgesandte des Synhedrions fragen nach der Vollmacht Jesu: Wer bist du denn? Und Jesus kontert mit der Parabel von den bösen Winzern. Die bösen Winzer, das ist unser heutiger Predigttext. Und im Anschluss daran wird der Todesbeschluss nochmal gefasst. Sie wollen ihn umbringen. Es kommen noch drei große Streitgespräche zu den zentralen theologischen Fragen. Fangfrage nach der Steuer, Fangfrage zur Auferstehung, Fangfrage zum höchsten Gebot. Daran schließt sich noch an eine Rede Jesu zum Weltuntergang. So wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Soll also heißen, die Kapitel 11, 12 und 13 sind der Showdown vor der großen Katastrophe der Kreuzigung in Kapitel 14. So, und ich lese jetzt Markus 12, die Verse 1 bis 12 nach Luther von den bösen Weingärtnern. Und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinberges nehme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als Letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten. So wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Na, liebe Geschwister, gefürchtet haben sie. Jesus randaliert im Tempel, verprügelt Geldwechsler. Gebangt haben sie. Was wird er jetzt schon wieder sagen? Welche Demo kommt denn jetzt? Was soll denn noch alles passieren? Seit Jesus in Jerusalem eingezogen ist, hat er unentwegt Unruhe gestiftet. Er setzt unbeirrbar fort, was er begonnen hat. Mit Randale hat Jesus den üblichen schwunghaften Handel auf dem Tempelberg aufgemischt. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, hat er vor dem Tempel ausgerufen. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jesus beschimpft die Mächtigen. Sie haben den Tempel zu einem Ort gemacht, wo es vor allem um Geld geht. Geld und Machterhalt. Jesus erhebt Vorwürfe gegen die Obrigkeit. Ihr macht faule Kompromisse. Ihr paktiert, wenn es euch günstig erscheint, mit jedem Satan. Ihr, sagt Jesus, und dabei legt er sich an mit der Haute Volée. Das damalige Jerusalem und vor allem der Tempel ist fest in Händen einer Oberschicht. Jesus tritt der aristokratischen Tempelpriesterschaft selbstbewusst entgegen. Er, der Sohn eines einfachen Zimmermanns. Der Tempel war im Erbbesitz ganz weniger aristokratischer Familien, so wie man sich das vorstellt beim Vatikan im Mittelalter. Die Familien Barberini, Borghese, Farnese, Borgia und Medici. Sie hassten sich gegenseitig und sie gaben sich gegenseitig Gift. Aber immer dann, wenn es um die Wurst ging, nämlich ums Geld, dann haben sie ganz fest zusammengehalten, wie Schurken das eben machen, wenn es um das Machtkartell geht. Und so ist das auch bei der Tempelaristokratie. Wenn Religion in die Hände der Macht gerät, wenn der Glaube zur Ware wird, wenn die Sehnsucht der vielen nach Gottes Nähe und Vergebung umgemünzt wird in ein lukratives Geschäftsmodell, dann sind wir in der Realität angekommen. Auch in der Realität des Jahres 32 in Jerusalem. Gefürchtet haben sie ihn, was er als nächstes wieder tun oder sagen würde. Gefürchtet auch deshalb, weil das Volk so sehr von Jesus fasziniert ist. Und darum schicken sie V-Leute vorbei. Spitze, Zuträger. Manchmal kommen sie auch selber, ja, um zu hören, was Jesus jetzt schon wieder sagen würde und was er sich erdreisten würde. Und so stehen sie an diesem Tag auf dem Tempelplatz vor ihm und Jesus beginnt mit den Worten: Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Augenblicklich verändert sich die Atmosphäre. Alle Lauscher gehen auf. Alles erstarrt. Es wird totenstill. Den vornehmen Gelehrten stockt der Atem. Jesus redet im Bild des Weinberges. Und das müssen wir uns klar machen. Das ist nicht ein Bild. Das ist auch schon gar nicht irgendein Bild, sondern es ist genau das Bild. Nämlich, in diesem Bild erkennt sich Israel selbst wieder. Im Bild vom Weinberg erkennt sich Israel als Gottes einzigartiges Volk. Erwählt vor allen anderen Völkern, gewürdigt Gottes Pflanzung und Herzensangelegenheit zu sein. Gott, der Bräutigam und der Weinberg Israel, die geliebte Braut. Der Weinberg, das ist ein Bild des kollektiven Selbstbewusstseins Israels, wir hatten auch darüber gesprochen, ein Bild von erotischer Zärtlichkeit. Aber halt auch das totale Gegenteil. Bild eines kollektiven Albtraums, totale Zerstörung. Denn alle, die da stehen, die wissen es ganz genau, das hat Jesaja vor 700 Jahren schon gesagt, Jesaja 5, abreißen will ich die Hecke meines Weinbergs, dass er verwüstet wird. Einstürzen will ich seine Mauer, dass er zertreten wird. Verwildert soll er liegen, nicht beschnitten und nicht gehackt. Dornen und Disteln sollen wuchern. Und den Wolken will ich gebieten, ihn nicht mit Regen zu feuchten. Gottes Weinberg ist das Haus Israel. Die Männer Judas sind seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch und siehe da, Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit und siehe da, Schlechtigkeit. Jesaja 5. Und alle, die da stehen, die wissen das auch. Jesaja hat Recht behalten. Gottes Gericht kam über Israel und Juda in Gestalt der damaligen Großmächte Assyrien und Babylon. Jerusalem wird geköpft, die Stadtmauer wird niedergerissen und geschleift. Der Tempel zerstört bis auf die Grundmauern, das Volk in die Verbannung geführt, die Obrigkeit sitzt in Babylon und weint. Was niemand für möglich gehalten hatte, war eingetreten. Gott hatte seine schützende Hand von ihnen weggezogen. Gott schien sogar alle seine Verheißungen zurückgenommen zu haben, denn jetzt saßen sie also in Babylon in der Verbannung. Gott hatte seine Erwählung ganz offensichtlich zurückgezogen. Gottes Geduld war zu Ende. Eine nationale Katastrophe. Ein einzigartiges Trauma für ein Volk, das sich wieder und wieder auf Gottes Nachsicht und Geduld verlassen hatte. Aber jetzt zu spät. Kollektives Trauma. Wer ein kollektives Trauma anrührt, liebe Geschwister, der muss mit heftigen Reaktionen rechnen. Viele Völker haben nationale Traumata. Unsere polnischen Nachbarn etwa. Immer wieder wird Polen in seiner Geschichte zur Beute von Deutschland, Österreich und Russland. Und es verliert dabei seine Eigenstaatlichkeit. Immer wieder wird Polen aufgeteilt. Ergebnis? Tiefes, schroffes Misstrauen. Die US-Amerikaner, die wollen nicht noch einmal hilflos und schutzlos dastehen wie am 9.11.2001. Ergebnis? Tiefes Misstrauen, aufgeblähter Spitzelapparat auf der ganzen Welt. Die manchmal aggressive Selbstverteidigung des modernen Israel geht zurück auf ein nationales Trauma. Nie wieder, so das Trauma des heutigen Israel, wollen wir schutzlos sein und uns wie Schafe zur Schlachtbank in das Todeslager führen lassen. Und wir als Deutsche? Unser nationales Trauma ist die NS-Vergangenheit. Massenmord, Hunger, Krieg, Vertreibung, totale Zerstörung. Die Kenntnis kollektiver Traumata lassen vieles besser verstehen, wenn auch nicht automatisch akzeptieren. Deutsche Panzer auf russischem Boden machen uns Kummer aufgrund unserer Geschichte. Sinnlos hauen wir uns gegenseitig gerne die Nazikeule um die Ohren. Alle Entscheidungen werden zur Qual. Nie wieder Krieg. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. So beginnt Jesus seine Rede und damit rührt er ganz furchtlos das kollektive Trauma und gleich wird er sich um Kopf und Kragen reden. Und tatsächlich, er riskiert sich selbst. Er redet von den Weingärtnern und ihrem Umgang mit den Boten des Weinbergbesitzers. Er erzählt von ihrem frevelischen Tun, das dem Herrn jeden Anspruch auf sein Eigentum verweigert. Und jeder, der dasteht, begreift es, der meint unsere Geschichte, der meint uns. Die geschändeten, geschlagenen, erschlagenen und so zum Schweigen gebrachten Boten des Gleichnisses stehen für nichts anderes als die Propheten des alten Israel. Die Propheten halten den Mächtigen und auch dem Volk den Spiegel Gottes vor. Deshalb mussten die Propheten leiden und manchmal auch sterben. Gott formuliert im Bild vom Weinberg seinen Anspruch auf sein Volk, sein Eigentum. Dieser Anspruch aber stört die Mächtigen. Er stört den religiösen Betrieb. Er gefährdet menschliche Macht. Die Mächtigen wollen ruhig schlafen können. Trotz schreienden gesellschaftlichen Unrechts wollen sie Gottes Schutz und Wohlwollen. Ach Herr, wenn ich nur habe. Das alte Israel und seine Verbindungen von Königtum und Tempelaristokratie, die gingen ihren Weg ganz unbeirrt weiter. Die Propheten protestierten, meistens ohne Erfolg. Und so führt die menschliche Verstocktheit in die Katastrophe und endet im Trauma. Erst aus der Ferne des babylonischen Exils erkannten sie, dass Gott warnende Gerichtsworte ausgesprochen hat und dass es sich in Wirklichkeit um das Werben eines liebenden Gottes handelt. Gott ringt leidenschaftlich um sein geliebtes Volk. Und jetzt steht vor ihnen der Menschensohn Gottes, Jesus, und der kann abermals nicht anders, als leidenschaftlich zu werben und dabei sein Leben zu riskieren. Vom Gott der Gnade hat er ganz viel geredet, vom suchenden Hirten, der nicht aufhören kann, bis er das Verlorene wiedergefunden hat. Vom Arzt, der gekommen ist, um zu heilen, was Menschen an Krankheit und Verletzung mit sich herumschleppen. Aber das will keiner hören. Menschen wollen keinen Gott, der nur Glauben als Vertrauen erwartet. Menschen wollen viel lieber einen Gott behalten, mit dem man Geschäfte machen kann. Einen Gott, mit dem man handeln und verhandeln kann. Einen Gott, der Wünsche erfüllt, wenn ich ihm Opfer darbringe. Einen Gott, der auch Waffen segnet, wenn die Weltwirtschaft oder die Weltlage es erfordern, der eine Wirtschaft ohne Gerechtigkeit einfach abnickt. Jesus aber sagt ihnen, der Sohn selber steht vor euch. Der Sohn Gottes erhebt Anspruch auf seinen Weinberg. Lange hat der Vater Geduld gehabt, lange gebeten, geworben und voller liebender Langmut gehofft und gewartet. Nun steht der Sohn vor euch, der euch sagt, ich kann eure Opfer nicht riechen. Ich will sie nicht haben. Eure selbsterdachten religiösen Leistungen, eure Seelentauschgeschäfte nach der Weise, ich gebe dir Gott, damit du mir was gibst. Der Sohn ist gekommen, sagt Jesus, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um selber zu dienen, zu suchen, zu befreien, zu vergeben. Sie hören es, die Mächtigen, und sie wissen, der Tempel ist dann überflüssig. Geschäfte sind ausgeschlossen, keine Rendite mehr. Denn Gott verschenkt sich. Er verschenkt Vergebung und Versöhnung. Und so beschließen sie, ihn zu töten. Er ist zu großzügig, um am Leben bleiben zu können. Er predigt zu viel von Barmherzigkeit, um ihn weiter reden lassen zu dürfen. Der Sohn, der letzte Bote des Weinbergbesitzers, landet draußen vor der Stadt. So viel Liebe, das passt nicht zu uns. Jesus muss sterben. Gott kann nicht anders, als sein Volk zu lieben. Das geht hin bis zur Dummheit. Schickt seinen Sohn. Gott, der Besitzer des Weinberges, der konnte doch sehen, dass die Winzer völlig skrupellos sind. Am Sonntag, Reminiscere, hören wir das Gleichnis von den bösen Weingärtnern und erkennen, wie wenig die Menschheit die Ansprüche Gottes auf sein Eigentum, seine Schöpfung respektiert. Das Kommen Jesu lässt die Menschen unverständlich reagieren und wie Feinde Gottes handeln. Der umstrittene Weinberg ist nicht nur ein Bild für Israel, er ist ein Bild für das Land, den Staat, die Schöpfung, das Leben, das Heil. Der Besitzer des Weinberges, Gott, erhebt Anspruch auf den Ertrag. Es war den Pächtern nur geliehen. Sie aber wollten ihre Abhängigkeit beenden und nicht zahlen. Sie wollen sich in den Besitz des Erbes setzen und werden kriminell. Wenn man dieses Bild konsequent zu Ende denkt, dann bedeutet das, sie wollen nicht nur den Tod des Erben, sondern sie wollen den Tod des Besitzers. Wer ein Erbe antreten will, der wartet auf den Tod des Erblassers. Gott soll tot sein! Wer sind nun diese Menschen, die das Erbe haben wollen und dabei verraten, dass ihnen der Tod des Besitzers willkommen wäre? Naja, das sind wir. Wir wollen die Welt nicht im Auftrag eines anderen hüten. Das Winzergleichnis zeigt den gewalttätigen Weg zur Weltherrschaft und sein Scheitern. Offengelegt wird die Gewalttätigkeit des Menschen. Für ein Erbe, über das sie ja bereits autonom verfügen können, vollbringen sie einen Mord. Am Ende droht eine ebenso gewalttätige Reaktion des Besitzers. Was wird nun der Herr des Weinberges tun? Er wird kommen und die Winzer umbringen und den Weinberg anderen geben. Es wird von den Exegeten viel gerätselt, wer sind denn bloß die anderen, von denen Jesus da spricht? Naja, der Weinberg ist also ein Bild für Israel. Die Pächter sind die Führer Israels, etwa die Hohepriester. Jesus hat vielleicht auch an Herodes gedacht. Und der hatte ja den letzten Boten, Johannes den Täufer, umgebracht. Bei den anderen, denen der Weinberg gegeben werden soll, denkt Jesus wahrscheinlich an seine Jünger. Ihnen hatte er verheißen, dass sie die 12 Stämme Israels regieren werden. Sie sollen die neuen Führer Israels sein. Kleine Leute aus dem Volk, Fischer, Bauern. Wenn die alten Führer Israels versagen, dann soll der Weinberg an das Volk und seine Repräsentanten gegeben werden. Als Zeichen dafür hatte Jesus 12 Jünger berufen. Und ihnen hat er zugerufen, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sie sollen einen anderen Weg gehen. Was Jesus damals den politischen und religiösen Führern Israels predigte, das sagt das Gleichnis von den bösen Winzern uns allen. Es deckt die Gewaltbereitschaft in uns auf. Auf das Gleichnis folgt aber ein Schriftwort aus Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dieses Schriftwort sagt, der Mensch ist mächtig, ihn zu zerstören, Gott aber darin Leben zu geben. Der Mensch schmeißt den Stein weg, Gott aber macht ihn zum Eckstein. Der Mensch zerstört, Gott aber schafft aus dem Nichts. Menschen können Jesus töten, aber Gott gibt ihm das Leben. Mit diesem Wort vom Eckstein wird die Bildwelt des Gleichnisses verlassen. Am Anfang haben wir ein landwirtschaftliches Bild und dann jetzt plötzlich, ja, haben wir ein architektonisches Bild. Ja, ein Bau wird von Bauleuten errichtet. Das Bildwort vom Bau droht den Bauleuten nicht, dass sie gegen andere ausgetauscht werden. Sie dürfen weiterbauen. Als böse Winzer werden sie verworfen, als gute Bauleute gleichsam neu eingestellt. Ihre kriminelle Energie zum Mord wurde in konstruktive Energie des Bauens verwandelt. Was aber haben sie dabei als Erbe erhalten? Als sie den Sohn beseitigen wollten, wollten sie freie Verfügung über das Erbe haben. Sie wollten nicht mehr an einen gebunden sein. Jetzt aber haben sie eine Macht erfahren, die ihnen ihre Grenze vor Augen führt. Aber nicht als Scheitern, sondern als Gewinn. Niemand von uns kann aus dem Nichts etwas schaffen. Keiner kann etwas bewirken, was dem Tod standhält. Das Bild vom Weinberg als Erbe setzt ja eigentlich den Tod des Besitzers voraus, damit sein Erbe frei wird. Aber nicht Gott stirbt, sondern sein Sohn. Und der überwindet den Tod durch Gottes aus dem Nichts heraus schaffender Macht. Wir Menschen haben dadurch ein reiches Erbe erhalten, aber ganz anders, als wir das gedacht haben. Die Weinbauern wollten einen Besitz, über den sie frei verfügen können. Aber anstatt Erben eines getöteten Besitzers, werden sie jetzt mit einem Leben konfrontiert, das sie sich nicht selbst geben können. Sie können dieses neue Leben nicht mit Gewalt an sich reißen, sie können es sich nur schenken lassen. An dieser Stelle eine zweite Aussage des Neuen Testaments über das Erbe. Paulus sagt, durch Gottes Geist werden Menschen Söhne Gottes. Sie folgen nicht nur Jesus nach, sondern sie werden selbst zu Söhnen Gottes. In Galater 4 heißt es, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Aber, lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Sohn, sondern Knecht. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott. Dieses Gleichwerden mit dem Gottessohn bedeutet Mitleiden mit Jesus. Im Römerbrief heißt es: Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Erbe wird man nach Paulus nicht, indem man den Besitzer abmurkst oder den Sohn des Besitzers, sondern man soll mit Christus leiden und mit ihm auferstehen. Mit Christus ins Grab getauft werden und mit ihm zu neuem Leben auferweckt werden. So werden wir in Gottes ewige Gegenwart aufgenommen und das schon hier und jetzt. Unser Text sagt also durch seine beiden Bilder: Als böse Winzer werden wir verworfen. Als Bauleute können wir wieder eingestellt werden. Wir bauen den Tempel, in dem Gott selbst wohnt. Dieser Bau ist sein Erbe und Gott selbst ist in ihm gegenwärtig. Aber woran sollen wir nun bauen? Was ist unsere Aufgabe bei der Pflege dieses Erbes? Böse Winzer können zu guten Bauleuten werden. Aber nicht, indem man ihnen sagt: Naja, ihr seid schon ganz in Ordnung, sondern nur, wenn man sie in ihrer Bosheit scheitern lässt, sie offenlegt und aus dem Scheitern Konsequenzen zieht. Viele kritisieren das ungeheure Sündenbewusstsein, das mit dem Christentum in die Welt gekommen ist. Aber Christen sind überzeugt, auch der beste Mensch ist von Sünde nicht frei. Und wenn wir diese Wahrheit andersrum lesen, dann wird daraus Trost. Auch der größte Sünder kann etwas Gutes tun. Böse Winzer können gute Bauleute werden. Wo dieses Wunder geschieht, ist Gottes schöpferische Energie am Werk. Das ist unser Erbe. Das Scheitern des Sohnes an der lieblosen Welt lässt Gott nicht zum Rächer werden. Vielmehr stellt er die Welt noch einmal auf den Kopf. Jesus wird zum Eckstein. Das Scheitern wird zum Triumph. Der Tod wird zum Sieg des Lebens. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Amen.